In den letzten Jahrzehnten ist in den USA etwas gestorben. Und zwar ein Mythos, der so typisch war aus der Gründerzeit. Und zwar dieser Mythos, mit harter Arbeit zum Erfolg und Reichtum zu kommen, vom Tellerwäscher bis zum Millionär. Dieser Mythos ist irgendwie immer mehr abhanden gekommen und mit dem Ergebnis, dass es viele unzufriedene, frustrierte Menschen gibt, die dann auch entsprechende Präsidenten wählen. Hier in Deutschland gab es eine Umfrage von dem Wochenmagazin Spiegel zum Thema Chancengleichheit. Wer viel und hart arbeitet, wird auch viel verdienen. Ist das so? Glauben das die Menschen in unserem Land noch? Und die Umfrage zeigt, dass 2 von 3 Deutschen nicht mehr daran glauben, dass sich Leistung lohnt. Also auch da so eine gewisse Frustration, Thema Chancengleichheit. Ich engagiere mich, arbeite, qualifiziere mich und kommt da irgendwie was zurück? Die Hoffnung ist an der Stelle etwas gebröckelt, ist zurückgegangen. Ich kenne das aus der letzten Firma, wo ich beschäftigt war, dass es dort so Motivationsinstrumente gab. Sei es jetzt, dass vom Arbeitgeber so eine Initiative gestartet wurde, Leistung lohnt sich, und dann wurden dann Boni versprochen bei Zielerreichung. Wer viel und gute Qualität liefert, der verdient halt mehr. Die Gewerkschaft hat von der anderen Seite dann eingefordert, Leistung muss sich lohnen. Das ist dann die andere Seite. Auch da immer die Verknüpfung Leistung und Ergebnis. Und jetzt gibt es so Bibeltexte im Neuen Testament, die irgendwie auch damit zu tun haben. Und wir sind alle irgendwo geprägt durch unsere Gesellschaft, Leistungsgesellschaft. Und diese Bibeltexte verleiten einen vielleicht dazu, gewisse Sichtweisen darin zu sehen, die einen bestätigen oder auch gar nicht. Jesus erzählt seinen Jüngern ein Gleichnis vom anvertrauten Geld. Oder je nach Bibelübersetzung steht da Talente oder Vermögen, Besitz. Und es geht in diesem Gleichnis um das richtige Wirtschaften mit Gottes Vermögen und der Belohnung, die dann erfolgt. Ob seine Jünger jetzt davon motiviert worden sind, Leistung zu bringen oder auch nicht, das könnt ihr am Ende der Predigt selber mal entscheiden, ob das so ist oder nicht. Das Interessante ist dieses Gleichnis, und damit man es verstehen kann, das steht ja in so einem gewissen Textzusammenhang. Und den muss man so ein bisschen im Blick haben, sonst kommt man schon von Anfang an auf vielleicht die falsche Spur. Es gibt im Matthäusevangelium so das Kapitel 25. Und in diesem Kapitel 25, dort sind so die Abschiedsreden Jesu. Das ist so das Letzte, was der Jesus seinen Jüngern mitgibt, bevor dann die Phase beginnt mit der Passion, mit Kreuzigung, Auferstehung, da wird nicht mehr viel von Lehre berichtet, sondern das ist so das letzte Paket, was er ihnen schnürt, und das will er ihnen mitgeben. Und da gibt es dann 3 Gleichnisse. Das eine ist das Gleichnis von den 5 dummen und 5 klugen Brautjungfern, die auf den Bräutigam warten. Da ist der Bräutigam also nicht da und die warten darauf, dass er wiederkommt. Dann gibt es das Gleichnis vom anvertrauten Geld, wo der Hausherr dieses Geld oder Vermögen seinen Knechten, Dienern weitergibt und der dann weg ist und irgendwann mal wiederkommt. Und dann gibt es das Gleichnis von den Schafen und Böcken, wo es darum geht, wie ja das Gericht Gottes über die Menschen dieser Welt, die nicht zu Jesus gehören, sich ereignet und was die Jünger Jesu damit zu tun haben. Also es sind immer Themen, die damit zu tun haben, dass Jesus weggeht, eine Zeit lang wegbleibt und irgendwann zurückkommt und dann ist so quasi Beurteilung, Abrechnung und dann geschieht irgendetwas an Belohnung. Heute Morgen haben wir, wie gesagt, das Gleichnis vom anvertrauten Geld oder Talente. Und da lesen wir jetzt mal den Bibeltext, das ist der Text 1, Michael. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen eines, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte: Herr, 5 Talente hast du mir gegeben. Diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit wenigem treu umgegangen. Darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben. Hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der 1 Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm der Herr zur Antwort, du böser und fauler Mensch, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe? Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der 10 Talente hat. Denn jedem, der hat, wird gegeben und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Doch diesen unnützen Diener werft in die Finsternis hinaus, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Beben, Zittern und Beben. Dieses Verreisen des Herrn ist ein Bild für die Himmelfahrt Jesu und seine körperliche Abwesenheit. Und es geht dann um den richtigen Umgang mit dem Vermögen des Herrn bis zu seiner Wiederkunft. Denn der Herr hat das Vermögen seinen Dienern anvertraut. Es kann so sein, dass der Inhaber einer Firma längere Zeit einfach nicht mehr in der Firma ist und seinen Abteilungsleitern die Prokura gibt, jetzt selbstständig mit der Firma zu wirtschaften und Erfolg zu erwirtschaften. Und das ist so, wäre so hier die Situation. Sie bekommen ein Vermögen. Und sie sollen wirtschaften und Gewinn machen. 2 Diener erwirtschaften Gewinn und sie werden tüchtige und treue Diener genannt. 1 Diener hat keinen Gewinn, er wird als böser und fauler Mensch bezeichnet, da er nicht gewirtschaftet hat. 2 Diener werden nach erfolgreichen Wirtschaften belohnt und 1 Diener, der seinen Auftrag nicht erfüllt hat, wird entlassen. Schauen wir uns erstmal die 2 treuen und tüchtigen Diener an. Es wird hier von Talenten gesprochen und der Begriff kann irreführend sein, Talent im Sinne von Begabung oder so etwas. Aber das ist eine Einheit, ein Talent in der Antike für sehr viel Geld, für viel Vermögen. Ich habe mich da mal hingesetzt und viel rumgerechnet und mal versucht auszurechnen, wie viel ist denn jetzt nun so 1 Talent oder wie viel sind 5 Talente jetzt vom 1:1 übertragen vom Wert und genau auch mit dem Kaufkraftverlust und wie der Kaufkraft da war. Das war also schon ein bisschen länger. Also wenn man da jetzt alles glatt rechnet, für uns heute wäre 1 Talent 250.000 Euro, also 5 Talente 1 Million Euro. Und das ist für die Menschen, die das, für die Jünger, die das gehört haben, aus deren Lebensraum eine Summe, die dort genannt wird, die jenseits ihrer gesamten Vorstellungswelt liegt. Das ist unglaublich viel Geld. Die können sich überhaupt nicht vorstellen, wie viel Geld das überhaupt ist. Also damit konfrontiert Jesus letztendlich seine Jünger mit diesem Gleichnis und sagt, unendlich viel Geld. Und davon gibt es einige, die kriegen wahnsinnig viel Geld und die andere ein bisschen wahnsinniger viel Geld und einer nur eben etwas weniger. Das ist also so die Botschaft, die Jesus hier vermittelt. Wenn wir als Gemeindewachstumskonzept und zum Thema Bekehrung und Taufe sagen würden, jeder, der sich hier bei uns bekehrt und sich hier taufen lässt, der kriegt 250.000 Euro. Das würde doch sehr motivieren. Wahrscheinlich hätten wir dadurch etwas Gemeindewachstum generiert, aber wir hätten auch unglaubliche Schulden. Das kriegen wir wahrscheinlich nicht hin. Und so können wir froh sein, dass es nur ein Gleichnis ist und wir keine Investmentbanker und darum machen wir das auch nicht. Aber es stellt sich ja die Frage, was meint Jesus eigentlich, wenn er von so einer Summe, von einem Talent spricht? Und Jesus will hier anscheinend den Jüngern deutlich machen, dass es etwas unendlich Wertvolles ist, was ihnen übergeben wird. Und was ist damit vergleichbar letztendlich? Was ist so wertvoll, was die Jünger von Jesus bekommen? Und das ist etwas, was ich glaube, dass der Wert in dem Preis, der bezahlt wird, liegt. Und Jesus hat den Preis für unsere Sünde und Schuld gezahlt und schenkt uns neues Leben, das Evangelium und alles, was dazugehört. Und das ist unendlich wertvoll und hat ja Kraft und Wert in die Ewigkeit hinein. Das deutet darauf hin, dass das, was Gott uns, was für uns ein Stück weit selbstverständlich ist, aber unendlich wertvoll ist. Und dazu gehört eben diese Botschaft des Evangeliums, mit der wir arbeiten, wirtschaften können, sage ich mal so in Anführungszeichen, aber auch die Vollmacht und Autorität, die uns durch den Heiligen Geist mitgeteilt wird, die wir zu Jesus gehören. Und wenn man dann mal schaut, wann wurde denn dieses Talent, wurden die Talente den Jüngern übergeben? Wann greift denn dieses Gleichnis? Jesus macht das ja in die Vorschau, ich bin weg, ich gehe weg und dann kriegt ihr dann irgendwas. Und dann ist das eigentlich das Pfingstereignis, wo genau das passiert. Und wer die Apostelgeschichte gelesen hat, weiß, dass seit diesem Paukenschlag, dieser Talentübergabe, die zu Pfingsten passiert, in dem Augenblick setzt ein dynamisches Wachstum ein aus verzagten oder auch armen Jüngern, wird plötzlich eine prosperierende Jerusalemer Gemeinde, es breitet sich aus und die Dynamik ist bis heute da, dass das Reich Gottes wächst. Pfingsten ist der Zeitpunkt der Talentübergabe. Dass hier unterschiedliche Mengen von Talenten genannt werden, weist darauf hin, dass es ganz persönlich um den Menschen geht, um dich und mich. Jesus macht mit den Jüngern jetzt keinen Unterricht in Kirchengeschichte oder so, so nach dem Motto, das ist der Abschnitt, sondern er macht deutlich, es geht um dich und mich, es geht um Menschen und jeder Einzelne von uns hat unterschiedliche Fähigkeiten, unterschiedliche Lebensumstände und darin ist auch begründet, warum die Anzahl der Talente unterschiedlich ist. 5, 2 oder 1 Talent. Was heißt das nun praktisch? Die zu Jesus gehören und ihn als Retter und ihn als Retter angenommen haben, die haben damit nicht nur ihre eigene Erlösung und Rettung, Sündenvergebung empfangen, sondern die haben auch die Fähigkeit, Wachstum und Frucht ja, für Gott zu bewirken, bei anderen Menschen und für eine Ernte, reiche Ernte bei Gott zu sorgen. Wir können von Jesus weitererzählen, was er für uns bedeutet. Und wir können die rettende Botschaft von Jesus bekannt machen und wir können für Menschen beten und erwarten, dass Gott handelt, weil er uns auch die Autorität und die Vollmacht durch Jesus geschenkt hat. Jesus erwartet Wachstum und Vermehrung, aber mit Einschränkung nur so viel, wie jeder Einzelne kann. Das bedeutet, dass Wachstum und Vermehrung anhand unserer Fähigkeiten und Lebensumstände stattfindet. Und das ist durchaus unterschiedlich. Aber Wachstum gehört mit dazu. Das kann man nicht ausklammern. Glaube, Privatsache nur für mich, das greift hier nicht, sondern das ist etwas, was ich ausbreiten will. Und da wird niemand überfordert, möchte ich deutlich sagen, Gott überfordert nie jemanden, aber er fordert schon heraus. Also er möchte uns schon aus den Glaubenssessel so ein bisschen herauslocken, aber er möchte uns auch nicht überfordern. Das ist ein Spannungsfeld, dem können wir im Prinzip nicht entgehen. Als der Herr im Gleichnis zurückkommt, lobt er die Treue der zwei Diener. Er lobt die Treue der zwei Diener und nicht die Höhe des Profits. Die haben Talente dazu gewonnen, das war klar, jeder nach seinem Maß. Aber was wird gelobt? Die Treue und Beständigkeit, nicht die Höhe des Gewinns. Und das unterscheidet schon so ein bisschen das, was in unserer Gesellschaft stattfindet. Da ist es anders bei Jesus. Was in dem Gleichnis überhaupt nicht vorkommt, ist, wie fühlt sich der Diener eigentlich dabei? Geht es ihm dabei gut oder nicht? Es geht hier in dem Gleichnis in erster Linie um Wachstum. Was einfach, wie so würde man im Neudeutsch sagen, systemimmanent im Evangelium drinsteckt. Das kriegt man da nicht raus. Das ist darauf angelegt. Das ist natürlich. Und die Diener sind einfach die Menschen, die dem Raum geben und sich darin entwickeln. Das Gleichnis macht deutlich, dass Jesu Jünger einen Auftrag bekommen mit enorm viel Verantwortung. Und der wiederkommende Herr wird das bewerten und belohnen. So, jetzt ist es ja nun so, dass es hier ein Gleichnis ist. Und ich kann mir ja nun beliebig viel ausdenken, was das alles so zu bedeuten hat. Aber nach der alten Grundregel, die Bibel erklärt sich selber, möchte ich mit euch dann noch so die Bibelstellen, die letztendlich dieses Gleichnis flankieren und erläutern, auch lesen. Vielleicht kann der Michael mal den Text 2 nehmen. 2. Korinther 5, Vers 10. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen, wo alles offengelegt wird, und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Wem wird das gesagt? Das wird den Korinthern gesagt. Das sind gläubige Menschen, die zu Jesus gehören. Und diese gläubigen Menschen, Jesu Jünger genannt, oder Christen genannt, die werden einmal vor dem Richterstuhl Christi erscheinen. Nur um die geht es. Und die werden belohnt und bekommen so ein Stück anhand ihres Lebens. Und da drin steckt nicht eine Verurteilung zur Verdammnis, sondern darin steckt eine Belohnung. So etwas wie die zwei Jünger. Guter und treuer Knecht, komm herein zum Freudenfest des Herrn. Das steckt da drin. Denn es heißt auch in Römer 8, Vers 1, müssen wir denn noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Es gibt keine Verdammnis. Die zu Jesus Christus gehören, die sind dabei bei der Party im Himmel, beim Freudenfest des Herrn. Das heißt das eigentlich. Danke, Michael, für den Text. Die zwei treuen Diener bekommen analog zu diesen Bibeltexten ihren Lohn. Kommt herein zum Freudenfest deines Herrn. Es ist Party bei Gott angesagt. Die Diener sind willkommen, es wird gefeiert und die Freude ist groß. Das ist ein Bild für den Himmel. Feiern bei Gott, Party bis in Ewigkeit. Freude und gute Laune bei Gott. Und die Party ist für beide Diener gleich, egal wie viel sie erwirtschaftet haben. Das ist gleich. Die Höhe des Ertrags hat hier keinen Einfluss. Wir dürfen uns auf diese Party im Himmel freuen. Es gibt aber noch einen anderen Aspekt. Der Herr gibt den beiden treuen Dienern nun noch mehr Verantwortung. Sie haben sich bewährt, sie bekommen Talente dazu. Und diese Talente, die sie jetzt dazu bekommen, das ist jetzt keine Belohnung oder Beförderung, sondern das ist die Konsequenz aus dem treuen und erfolgreichen Wirtschaften. Die zwei können das eben. Und weil sie es können, darum kriegen sie noch was dabei. Weil dann weiß man, das sind Leute, da wird noch mehr draus. Das ist gut. Die können es eben. Das ist nicht die Belohnung, die Party ist die Belohnung. Und das ist interessant, wenn, ich weiß nicht, welche Vorstellung ihr jetzt so vom Himmel habt, was da so alles sein wird und nicht, ich weiß es auch nicht, dass jeder wahrscheinlich unterschiedlich, aber eins ist sicher, erstmal Freude ist da, also ein Fest ist das, aber auch verbunden hier, da ist sowas, wo eine Verantwortungsübertragung, da passiert etwas, da kommt vielleicht irgendeine Aufgabe, ich kann mir das nicht vorstellen, aber es ist irgendwo, das analog zu unserem Leben, auch im Himmel etwas mit uns passiert, wo Verantwortung, Kompetenz und gefragt ist, die wir uns hier ein Stück weit erworben haben. Also ihr dürft euch überraschen lassen, jeder. Mehr sagt die Bibel nicht dazu, aber es scheint so ein bisschen durch. Da kommt noch was. Ich möchte einen Bibeltext, einen flankierenden dazu mit euch lesen, Text 3, Michael. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztendlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält. Darum dient ihm Christus, dem Herrn. Der Text fasst das nochmals ein Stück weit zusammen. Danke. Ja, nun kommen wir zu dem untreuen Diener. Diesen Bibeltext besprechen wir auch so in dem Jüngerschaftskurs Jesus Nachfolge 3.0. Und ein Reflex bei denen, die da so bei sind so eigentlich, die wollen sich gar nicht mit den zwei treuen Dienern aufhalten. Man will doch so genau wissen, da wird jetzt der Dritte so ein Stück, der wird verurteilt, dass da passiert irgendwas Schlimmes. Und da will man eigentlich wissen, was ist denn da so? Das ist fast so, als wenn so ein Unfall passiert und da will man so gaffen und was ist denn mit dem da, ne? Da ist irgendwas Gruseliges und eigentlich, wann sind wir denn endlich da? Und jetzt ist so dieser Dritte, dem geht es da jetzt gar nicht gut in der Situation. Was ist das eigentlich, was Jesus mit dem da macht? Man könnte ja nun sagen, klar, der hat nichts erwirtschaftet und wer keine Leistung bringt, bekommt auch keine Belohnung. Das ist so, wo man sich so wahrscheinlich im normalen Leben wohlfühlt. Der Faule gehören nicht in den Himmel. Könnte man meinen. Und die eigene Leistungsorientierung kann auch einen schnell zu diesem Schluss verführen. Aber was sagt dieser Text wirklich aus? Und ich glaube, man muss da sehr genau hinschauen, was da eigentlich drin steckt. Also der dritte Diener hat nur ein Talent bekommen. Der Herr wusste, dass die Fähigkeiten bei diesem Diener nur für ein Talent reichen. Und er wurde, so sagt der Text, ebenso wie die anderen zwei Diener mit seinem Talent nicht überfordert. Weil nicht, dass der jetzt das nicht schaffen konnte. Der konnte das schaffen. Aber was macht dieser Diener mit dem Talent? Also er distanziert sich sofort von dem Talent und vergräbt es. Im Gegensatz dazu, die anderen zwei Diener beginnen sofort damit zu arbeiten, der vergräbt das. Und warum er das vergräbt, ist einerseits vielleicht erstmal, damit es vielleicht nicht wegkommt, ganz sicher, versteckt, vergraben. Oder vielleicht auch, damit er erst gar nicht damit in Verbindung gebracht wird. Der hat ein Talent bekommen. Lieber ist es gut, wenn gar keiner weiß, dass er sowas bekommen hat. Damit will ich nichts zu tun haben. Der Herr kommt zurück. Der dritte Diener muss sich jetzt nun vor dem Herrn verantworten. Und interessant ist, dass der Herr noch gar nichts zu diesem Diener gesagt hat oder sagen konnte. Der konnte noch nicht mal was sagen, sondern der Diener spricht sofort los. Und er verteidigt sich und klagt den Herrn an. Er sagt im Text: Ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. So, das ist jetzt noch schön Bibeldeutsch, ein bisschen verklausuliert. Ich versuche das mal zu übersetzen. Mit anderen Worten, was er da so sagt. Ich weiß, dass du ein großer Mafia-Boss bist und den Leuten ihr Geld stiehlst. Weil du rücksichtslos die Leute ausbeutest. Und deshalb habe ich Angst vor dir. Darum habe ich das Geld versteckt, damit ich dir das Geld vollständig zurückgeben kann. An deinen Geschäften wollte ich mich nicht beteiligen und mir die Finger schmutzig machen. So könnte man das vielleicht heute formulieren. Das ist schon eine steile Ansage für so einen Knecht. Und der Herr weiß auch sofort, ah, so ist der jetzt aufgestellt. Ist schon hart. Und entsprechend fällt auch die Antwort des Herrn ziemlich drastisch aus. Jesus sagt dort, im Bilde gesprochen, du böser und fauler Knecht, du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können, damit ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekomme. Dieser Diener wird als böse und faul bezeichnet. Und es fällt auf, dass der Herr den Diener nicht Diener nennt, sondern nur als Mensch bezeichnet. Das heißt, es gibt noch nicht mal mehr ein Beschäftigungsverhältnis, er ist halt nur ein Mensch. Damit macht der Herr deutlich, dass dieser Diener überhaupt kein Diener ist. Der hat noch nicht mal irgendwas mit der Firma oder mit dem Haushalt, was auch immer, zu tun. Der hört nicht dazu. Der hat nur am Anfang so getan, als wenn er dazugehören würde. Aber der hatte keine gute Beziehung zu dem Herrn. Er hätte wenigstens so viel Verantwortung übernehmen können, dass er das Geld zur Bank gebracht hätte, um Zinsen zu bekommen. Aber selbst das macht dieser Diener nicht. Der Herr zitiert ihn ja mit der Aussage, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Das heißt eigentlich so, wenn du schon weißt, dass ich so ein harter Herr bin, ist es schon ein starkes Stück, dass du noch nicht mal die Zinsen hier jetzt vorweisen kannst. Und das heißt so viel wie, selbst der Diener nimmt die Rolle als Mafia-Boss beim Herrn noch nicht mal ernst. Selbst das interessiert ihn eigentlich nicht. Die Konsequenz und Strafe daraus ist, dass es kein Freudenfest für diesen Menschen gibt. Dieser Mensch, der kein Diener ist, wird in die Finsternis hinausgeworfen, wo es nur lautes Jammern, Angst und Zittern gibt. Ein schrecklicher Ort. Das eine Talent, was er hatte, wird dem gegeben, der schon 10 Talente hat. Was war das eigentliche Problem des dritten Dieners? Er hatte falsche Vorstellungen über den Herrn. Also falsche Vorstellungen, wie der wirklich ist. Er hat den Herrn auch beurteilt und ein Stück weit auch verurteilt und hat sein eigenes Handeln davon abhängig gemacht. Wenn das ein Mafia-Boss ist, dann will ich nichts damit zu tun haben. Sich sofort davon, auch von dem Talent, distanziert. Und seine eigenen Themen, ich will eine weiße Weste haben oder was auch immer, waren ihm wichtiger. Sonst hätte er ja auch die Bank nutzen können. Er war einerseits von Angst, das gibt er vor, weil der Herr so eine Art Mafia-Boss ist. Davor könnte man ja Angst haben, aber auch selbst das ist nicht glaubwürdig, weil eigentlich schert es ihn nicht. Er hätte es ja zur Bank bringen können. Also er ignoriert den Herrn vollständig. Sei es jetzt der böse oder der gute Herr. Auf gut Deutsch heißt das, mit dir will ich eigentlich nichts zu tun haben. Seine eigenen Themen waren wichtiger. Die Bank, die Zinsen gibt, das könnte man so als ein Bild nehmen für, dass wir errettet sind, an Jesus glauben und wenigstens bei uns sich seine Kraft entfaltet, dass unser Wesen, unser Charakter dem von Jesus ähnlicher wird. Auch wenn wir keinerlei Außenwirkung haben im Sinne von Wachstum, dass Menschen zum Glauben kommen, dass wir dienen, dass es irgendwo Weiterentwicklung gibt, all das können wir alles streichen. Aber wenigstens bei einem selber, dass da etwas bei rumgekommen ist, dass man sich verändert hätte dadurch. Selbst das wäre so vergleichbar mit Zinsen von der Bank. Passiert nicht. Völlige Distanz, da ist ein Talent, das hat er mir gegeben, damit will ich nichts zu tun haben. Dieser Diener kannte den Herrn nicht, er hat keine persönliche Beziehung zum Herrn gehabt. Sonst hätte er gewusst, dass der Herr anders ist, dass Jesus, der Herr, Menschen liebt, sich für sie opfert. Spannend ist, dass Jesus seine Jünger gelehrt hat zum Thema Verurteilen und Richten. Text 4, Michael. Matthäus 7, 1 bis 2 sagt Jesus: Verurteilt niemand, damit auch ihr nicht verurteilt werdet. Denn so wie ihr über andere urteilt, werdet ihr selbst beurteilt werden. Und mit dem Maß, das ihr bei anderen anlegt, werdet ihr selbst gemessen werden. Und genauso verurteilt der Herr den Diener. Für jemanden, der die Schuld beim Herrn sieht und ichbezogen und angstgetrieben ist und das Evangelium ablehnt. Mit dem Maß, wie der Diener den Herrn beurteilt, wird er selber gerichtet. Der Herr nennt diesen Menschen einen bösen Menschen. Und für böse Menschen ist eben kein Platz im Himmel. Der dritte Knecht war anfangs irgendwie beim Herrn, sodass er ein Talent bekommen konnte. Er wollte aber nicht die Konsequenzen tragen und lehnte das Talent ab, weil er ein falsches Bild vom Herrn hatte, dem er nicht vertraute, weil er Vorstellungen hatte, die nicht zu seinen passten. Und deswegen lehnte er das, was der Herr ihm schenken wollte, Gnade, Erlösung, neues Leben in Christus, lehnte er ab. Der böse und strafende und ungerechte Gott, vor dem muss man Angst haben. Und vielleicht war dieser Knecht sehr verletzt und enttäuscht und hat Gott die Schuld dafür gegeben. Gott, du bist schuld. Angst und Ich-Bezogenheit begründet in Verletzungen, Konflikten, Schicksalsschlägen, führten zur Ablehnung des Geschenkes des Evangeliums. Und dabei ist Jesus gekommen zu erretten, was verletzt ist und was krank ist. Was für ein Irrtum. Ich möchte nochmal den Text zusammenfassen. Nochmal zurück zum Anfang. Das Talent steht für das unendlich wertvolle Leben, was Jesus uns schenkt. Wenn wir an ihn glauben. Er gibt das. Wir dürfen das annehmen. Und dieses Geschenk des Evangeliums, der Rettung, das neue Leben, das hat Auswirkungen bei uns. Und dieses neue Leben will sich vermehren und wachsen. Es soll Frucht bringen, es soll so wirksam sein wie Jesus selbst auch, wenn er nicht leibhaftig da ist. Es ist der Heilige Geist, der die Jünger Jesu bewegt und zum Wachstum motiviert. Das Reich Gottes ist auf Wachstum angelegt. Und wir dürfen wissen, dass Jesus in uns wachsen will und uns liebevoller machen will. Aber auch genauso soll das Außenwirkung haben, dass unsere Fähigkeiten dem Reich Gottes dienen. Und das hat Perspektive in den Himmel hinein, da wo die Belohnung ist. Wir dürfen uns auf eine Riesenparty freuen, aber es ist eben nicht nur Party im Himmel, sondern wir können Aufgaben irgendwie erwarten, die wir bekommen. Menschen, die das Geschenk des neuen Lebens von Jesus nicht annehmen, verstecken, ablehnen, werden nicht am Freudenfest im Himmel teilnehmen. Menschen, die sich aus welchen Gründen aber ohne lebendige Beziehung zu Gott halten, können mit Gottes Geschenk, Talent nichts anfangen. Sie haben eher ein falsches, anklagendes Bild von Gott. Ihr Platz wird dann nicht im Himmel sein. Und sie werden von Jesus in die Finsternis hinausgeworfen. Und es geht hier nicht um Leistung, die belohnt wird, sondern um das Vertrauen auf Jesus und die Treue im Dienst. Ich möchte noch so einen Appell einfach euch so mitgeben. Lebe Jesus, lebe in Jesus. Vertraue ihm, dass er dich gebrauchen kann, sein Reich zu bauen. Feiere auch Jesus, Lobpreis ist Party mit Jesus, zwar noch nicht im Himmel, aber so ein Vorgeschmack. Vertraue ihm, dass er dich nicht überfordert, aber dich in allen Lebensumständen, in guten und in schlechten Zeiten benutzen kann. Und wenn du merkst, dass Jesus heute Morgen bei dir anklopft, weil du noch kein Talent hast, dann lass ihn in dein Leben rein und empfange das, damit Party im Himmel ist für dich. Und schmeiß die falschen Bilder, die du über Gott hast, raus aus deinem Leben. Gib dem Misstrauen gegenüber Gott, Jesus und Glauben keinen Raum und lass alle Anschuldigungen gegenüber Gott sein. Vertraue auf Jesus, gib ihm dein Leben, damit Party im Himmel ist. Amen.